Ich glaube, in Romanen, da muss es auch Sackgassen und Irrwege und Scheinwege und sowas geben, damit du als Leserin oder Leser immer auch so ein bisschen auf den Zehenspitzen bleibst, weil du nie ganz genau weißt, führt das irgendwo hin oder ist das nur so eine kleine Schleife, die die Geschichte gerade dreht.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die spannendsten Menschen der Welt. Und im Harper's Bazaar Podkalender begleiten sie uns. In den Wintermonaten in Deutschland tut man gut daran, sich wärmende Gedanken zu machen. Wunderbar geeignet ist dafür der Debütroman des Stil- und Kulturjournalisten Adriano Sack. Der Roman heißt Noto, erzählt eine traurig-schöne Liebesgeschichte und spielt auf Sizilien. Warum er sich dort so gut auskennt, was man dort unbedingt vermeiden sollte und was der Erfolg einer Serie wie The White Lotus mit einer der südlichsten Inseln Italiens angestellt hat, das erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen im Harper's Bazaar Podkalender im Januar, lieber Adriano Sack.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir reden können.
Lieber Adriano, du bist Journalist im Bereich Kultur und Stil und in wenigen Wochen erscheint dein erster Roman. Der heißt Noto. Erzähl uns doch ein bisschen was darüber. Was ist es zum Beispiel für ein Genre?
Oh, das Genre, das ist natürlich gleich so eine richtig schwierige Frage. Und ich muss dazu sagen, das ist mein wirklich allererstes Interview, was ich über diesen Roman gebe. Und deswegen gibt es noch nicht so eingeölte und geübte Antworten.
Also
das Genre, könnte man sagen, ist eine Mischung aus Liebesroman und Roadtrip. Also es spielt auf Sizilien.
Nicht in Japan, wie man ja auch denken könnte bei dem Namen Noto?
Ja, das ist so ein bisschen der Witz an dem Namen. Also Noto ist eine Stadt in Sizilien, die ist berühmt, weil sie, ich glaube 1683 bei einem Erdbeben komplett zerstört worden ist und dann ein paar Kilometer weiter neu wieder aufgebaut worden ist im Südosten von Sizilien. Das macht die vor allen Dingen den historischen Kern der Stadt sehr schön, weil alles zur gleichen Zeit gebaut worden ist. Und wenn man da abends sitzt, dann fühlt sich das an, als würde man in so einer Art Museum sitzen. Und was ich an dem Titel mag, ist, erstens macht er Sinn, weil Teile des Buches spielen dort. Das andere ist, Noto war für mich so ein total abstraktes Wort. Das klingt so wie der Protagonist in The Matrix, der heißt Neo und Noto ist
es
irgendwie auch so.
Es klingt lateinisch, ja, ja.
Es klingt auch lateinisch, ja, und es bedeutet gar nichts.
Also es ist auch, ich habe das Buch natürlich gelesen und habe dir noch gar nicht gesagt, dass ich es sehr, sehr mag. Es ist bittersüß, eine bittersüße Liebesgeschichte, denn einer der beiden Protagonisten, es geht um ein Paar, zwei Männer, und einer der beiden Protagonisten ist schon tot, als das Buch einsetzt.
Ja, das ist leider so.
Erzähl vielleicht, was du davon erzählen kannst und willst, ohne zu spoilern.
Also es gibt zwei Männer, die sich sehr lieben, die zusammen ein Haus auf Sizilien haben, aber beide nicht in Sizilien wohnen. Der eine wohnt in Rom, der andere in Berlin. Und bei einem wirklich dummen Unfall stirbt der eine. Und der andere ist natürlich total verzweifelt, weiß nicht so richtig, wie es für ihn weitergehen soll, wie er mit dem Schmerz und dem Verlust umgehen soll und beschließt dann, nach Sizilien zu fahren, zu dem Haus, was sie sich gemeinsam gebaut haben, und hat eigentlich im Kopf, dass dieses Paradies, was sie sich da irgendwie zusammen aufgebaut haben, dass das eigentlich nur funktioniert, wenn man dort zu zweit ist. Und er fährt dahin und guckt halt, was ist eigentlich von diesem Traum übrig oder muss ich das nicht alles hinter mir lassen?
Dieses, ja, traurige Setting mal beiseite, glaube ich, gibt es ein paar Parallelen zu deinem eigenen Leben, oder?
Ja, die gibt es. Also ich habe auch so eine Art Haus auf Sizilien und habe auch einen Mann, den ich sehr liebe.
Der auch in Rom wohnt?
Der auch in Rom wohnt, genau. Und dann, ich habe mir mal sagen lassen, dass der erste Roman, den man schreibt, dass man da immer über sich selber erstmal hinwegkommen muss oder so. Das ist aber vielleicht wahr und gleichzeitig unwahr. Also was in diesem Roman schon stattfindet, ist so eine komische Verwischung aus autobiografischem und vielleicht fake-autobiografischem und komplett ausgedachtem.
Weil der Gestorbene auch Adriano heißt.
Weil der Gestorbene auch Adriano heißt, genau. Das war eigentlich so, dass ich eben natürlich gemerkt habe, was ich da tue, dass ich da sozusagen mein eigenes Leben mit Fiktion vermische und daraus irgendwas Neues schaffe. Und ich fand, wenn man schon so vorgeht, dann kann man auch gleich konsequent sein und die Verwirrung irgendwie noch größer machen. Und es gibt aber noch einen anderen Grund. Es gab einen römischen Kaiser, der hieß Adriano. In Deutschland sagt man meistens Hadrian. Und der hatte einen griechischen Lover oder Boyfriend, der hieß Antinoos. Und der ist sehr jung und tragisch gestorben. Der ist im Nil ertrunken. Und es gibt verschiedene Theorien, was da eigentlich passiert ist. Also es kann sein, dass es ein Unfall war. Es kann sein, dass die eifersüchtige Frau von Adriano ihn hat ertränken lassen. Oder es gab eine Prophezeiung, dass Adriano früh sterben würde, es sei denn, jemand würde sich für ihn opfern. Also so sagen wir mal, die tragischste und romantischste Interpretation ist, dass das sozusagen der eine sich für den anderen geopfert hat. Was auch immer davon stimmt, in jedem Fall ist es, soweit ich weiß, eins der ersten wirklich berühmten schwulen Paare der Weltgeschichte. Und da ich eigentlich eine traurige Geschichte erzähle, aber keine Geschichte, in der sozusagen die Homosexualität der Protagonisten erstmal ein Problem oder ein Hindernis ist, sondern eine komplette Selbstverständlichkeit. Und das war mir auch wichtig, weil viel Literatur und Film, da ist es immer so, die Gesellschaft ist gegen uns, ich kann nicht zu dem stehen, was ich bin, wir sind ja nicht frei. Und das ist natürlich oft der Fall. Es gibt aber auch andere Geschichten und die werden nach meiner Beobachtung nicht sehr oft erzählt. Also insofern ist der Name Adriano auch so ein bisschen eine Art Hommage an jemanden, der sehr früh sich zu dem bekannt hat, wer er ist und wen er liebt.
Sizilien als Kulisse ist natürlich auch ideal, vor allem wenn man wie jetzt wir im kalten Berliner Januar sitzt, ja. Es ist sehr, sehr schön. Du schreibst es auch sehr schön, von dort zu lesen. Wie häufig bist du da?
Also leider muss ich sagen, es wechselt sehr. Jetzt zum Beispiel bin ich ja gerade in Berlin. Ich war in dem Jahr, in dem ich das Buch geschrieben habe, war ich sehr viel da. Da würde ich sagen, war ich genauso viel in Sizilien wie in Deutschland. Und ich hatte ehrlicherweise ich habe mich wahnsinnig auf die Zeit, die ich mir dann genommen habe, wo ich wirklich konzentriert nur an dem Roman gearbeitet habe, auf die Zeit habe ich mich sehr gefreut und gleichzeitig hatte ich davor Angst, weil erstens wusste ich ja gar nicht, ob ich das kann und zweitens wusste ich auch nicht, ob ich das aushalte, wenn ich ganz allein auf einem sehr schönen Berg sitze und nichts mache, außer morgens aufstehen, vielleicht ein bisschen rumlaufen mit dem Hund und mich dann an meinen Laptop setze.
Den Hund gibt's ja, weil im Buch spielt auch ein Hund. Überhaupt viele Tiere spielen eine große Rolle.
Ja, es gibt, ich weiß, das wurde mir auch schon vorgehalten von einem der wenigen Menschen, die vor dir das Buch schon gelesen haben. Aber man muss sagen, in Sizilien drängt sich das Thema Tiere einfach wahnsinnig auf.
Und aber ich glaube dir, Adriano, wenn ich da unterbrechen darf, drängt es sich sowieso auf. Du sitzt nämlich gerade vor mir, das kann der Zuhörer ja nicht sehen, in einem Pullover, den Lady Di berühmt gemacht hat mit ganz vielen weißen Schafen. Bei Lady Di war noch ein schwarzes dabei, das ist bei dir nicht.
Ja, den Pullover, also den liebe ich sehr, aber den habe ich natürlich auch extra für dich angezogen. Ich bin jetzt kein großer Fan von Weihnachtspullovern, aber ein sehr großer Fan von Motivpullovern. Und tatsächlich habe ich auch eine Schwäche für Tiere, die darüber hinausgeht, dass ich einen sizilianischen Straßenhund habe, sondern das hängt irgendwie auch mit meiner Sozialisation zusammen als Leser und als Konsument von Geschichten. Weil für mich die erste Geschichte, die sich mir eingegraben hat ins Gedächtnis, war die Disney-Version vom Dschungelbuch. Die beginnt nämlich mit so einer Beschreibung, was der Dschungel ist und wie rätselhaft und geheimnisvoll und wunderschön der Dschungel ist und wie seltsam die Geschichte von dem Menschenjungen Mowgli. Und da war ich noch ganz klein, als ich das gesehen und auf Schallplatte gehört habe. Aber dieser Anfang, der signalisiert nicht, hier erzählen wir irgendwas aus dem Dschungel, sondern hier erzählen wir eine Geschichte. Und das war das erste Mal, hätte ich damals natürlich noch nicht so formulieren können, aber das war für mich sozusagen so der Eintritt in die Literatur. Aber so, auf der praktischen Seite ist es halt in Sizilien so, du fährst irgendwo lang und musst warten, weil die Schafsherde irgendwie nicht weiterläuft. Hunde betteln, Hunde sterben, Flamingos fliegen über dir rum. Und ich kam an dem Thema nicht vorbei, aber das ist so eine Sache, und das fand ich eben auch am Romanschreiben interessant. Manches ist wahnsinnig beabsichtigt und hat wirklich, sagen wir mal, eine dramaturgische Bedeutung? Oder vielleicht ist es, gibt es Referenzen an andere Literatur oder andere Filme. Manche sind sehr offensichtlich, manche sind sehr versteckt und keiner wird sie bemerken. Und andere Dinge sind
gar nicht so metaphorisch, wie man beim Lesen denkt.
Nein, sie fließen da einfach rein. Und es gibt sicherlich diszipliniertere Schreiber, die sich sagen, so jedes Wort muss sozusagen etwas bedeuten, so wie der berühmte Schlitten bei Tschechow. Ich glaube aber, dass Tschechow sich mit dem Schlitten an der Wand, der irgendwann hinterher die Geschichte auflösen muss, das bezieht sich auf Kurzgeschichten. Ich glaube, in Romanen, also das Buch hat irgendwie 360 Seiten oder so, da muss es auch Sackgassen und Irrwege und Scheinwege und Schlaglöcher und sowas geben, damit du als Leserin oder Leser immer auch so ein bisschen auf den Zehenspitzen bleibst, weil du nie ganz genau weißt, führt das irgendwo hin oder ist das nur so eine kleine Schleife, die die Geschichte gerade dreht?
Zu Sizilien nochmal. Man hört ja in letzter Zeit häufiger, dass die Serie The White Lotus da einiges verändert hat. Oder gilt das nur für das Hotel, in dem sie spielt oder den Ort Taormina, wo es glaube ich auch spielt, oder?
Also Taormina, wo das Hotel, das fiktive Hotel ist, in dem die zweite Staffel von White Lotus spielt, es war, glaube ich, eigentlich mal die schönste Stadt Siziliens und mittlerweile und seit Jahren mache ich da einen großen Bogen drum, weil schon die Anfahrt, das liegt so ein bisschen weiter oben im Berg, schon dahin zu kommen ist irgendwie total mühsam und
seitdem?
Nee, das war schon vorher so. Was ich würde sagen, der White Lotus-Effekt, der ist, wenn du, auch wenn du in Noto durch die Straßen gehst oder beim besten Eiskaffee sitzt, gibt es immer so diese jungen, gut aussehenden, körperlich sehr fitten Paare, die so ein ganz klein bisschen angestrengt wirken. Und ich nenne die für mich immer so ein bisschen die White Lotus-Paare. Also so Leute, wo du das Gefühl hast, die wollen jetzt so eine Experience nachreisen. Man kann jetzt nicht sagen, dass die Insel seitdem total überschwemmt ist, weil Sizilien so als Feriendestination eigentlich seit ein paar Jahren schon so einen ziemlichen Boom erlebt hat. Aber natürlich ist sowas wie White Lotus, gibt dann vielleicht nochmal einen extra Kick. Aber
wohnt nicht auch der Sänger von Kings of Convenience in Sizilien?
Der wohnt, glaube ich, sogar in der Nähe von uns. Mick Jagger hat sich jetzt gerade ein Haus gekauft. Mario Testino baut noch. Also es ist so ein bisschen verrückt und eigentlich auch jetzt fast unangenehm, dass du mich das fragst, weil das klingt jetzt so, als hätte man sich das ausgesucht, um irgendwie so eine Celebrity-Destination oder so zu sein. Eigentlich war der Impuls genau gegenteilig und das hat sich jetzt so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Wobei man andererseits sagen muss, Sizilien ist eben nicht Ibiza. Das ist eine wirklich riesige Insel und es verläuft sich so. Also beim Gemüsehändler trifft man jetzt Mick Jagger nicht unbedingt.
Okay, ja, obwohl. Wenn er dann
eigentlich auch schade.
Ja. Was sollte man zum Beispiel nie machen auf Sizilien? Jetzt benutze ich dich mal als Guide. Ja. Was machen all die Touristen, die eben es nicht besser wissen?
Also ich würde sagen, das gilt vielleicht für ganz Italien. Man sollte sich sehr genau überlegen, ob man in die schicken, aber auch wirklich wahnsinnig teuren Beachclubs wirklich gehen will.
Ach, die gibt's da auch.
Die gibt's da auch. Und also Italien hat ja ohnehin so eine gewisse Neigung zu sehr gut organisierten Stränden, also mit Liegen und Sonnenschirmen und so und eher schlechteren Restaurants. Und dafür, dass Sizilien immer noch so relativ archaisch an vielen Stellen aussieht, sind die Beachclubs teilweise wirklich sehr, sehr teuer. Und da habe ich moralisch gar nichts gegen. Die Frage ist ja immer, wo fährt man hin und aus welchem Grund? Und ich würde sagen, mein Gefühl ist, oder so wie ich diese Insel sehe, du willst es da eher lieber ein bisschen rauer haben als zu geleckt. Weil dafür gibt es ja schon Bali oder, ja, oder Mallorca oder Ibiza, genau. Ansonsten, also so richtige Don'ts, ich würde unbedingt davon abraten, sich Städte wie zum Beispiel Siracusa oder Palermo im Sommer anzuschauen, weil das ist wirklich unerträglich.
Von wann bis wann ist Sommer? Was würdest du sagen?
Also Juli und August ist eigentlich Quatsch. Also da ist es am Strand vielleicht schön, aber ich war im letzten Juli da und das war so diese Extremhitzewelle, wo es fast 50 Grad war und dazu noch Wind. Und selbst wenn man keine kleinen Kinder dabei hat, das ist einfach kein Spaß und es ist auch wirklich sinnlos. Also eigentlich wäre mein Tipp, wenn man nicht Strandurlaub machen will, dann fährt man nach Sizilien eigentlich off-season, also im Frühjahr, im Herbst oder sogar im Winter.
Okay.
Da kann es ja mal 3 Tage regnen, aber wenn es nicht regnet, ist es einfach umwerfend schön.
Okay. Und sind Restaurants geöffnet?
Im Januar und Februar eher nicht. Also bis zum 6. Januar, so 6. Januar ist für die nochmal ein Riesenfeiertag und danach machen alle erstmal 2 Monate Urlaub. Und dann so Richtung Ostern geht es dann wieder auf.
Muss man sich bei Freunden einquartieren.
Ganz genau. Freunden, die gut kochen.
Schicken wir
können.
Zu dir die Leute, ja. Wir sprechen ja hier anlässlich der Januarfolge des Podkalenders. Jetzt kommt dein Buch im Februar raus.
Am 20. Februar.
20. Februar. Wie überbrückst du denn die Zeit bis dahin? Wahrscheinlich gibst du Interviews, machst PR.
Ja, also ich gebe Interviews hoffentlich.
Ja.
Arbeite in meinem sogenannten Dayjob als Ressortleiter bei der Welt und muss auf jeden Fall ein Buch lesen von einer alten Freundin von mir, die heißt Elke Naters. Die hat ein Buch geschrieben, Alles ist gut, bis dass es nicht mehr gut ist, glaube ich. Und es geht um ihren Freund oder Ehemann Sven Lager, mit dem sie sehr lange zusammen war und der dann, glaube ich, vor 3 Jahren gestorben ist. Und sie schreibt darüber, wie sie mit diesem Verlust klargekommen ist. Und ich habe die ersten Kapitel von dem Buch gelesen und es ist natürlich unfassbar traurig und berührend und gleichzeitig seltsam optimistisch und hoffnungsspendend.
Okay. Ist das schon draußen?
Das Buch ist schon erschienen.
Mhm.
Dann warte ich, wie glaube ich, alle auf die neue Staffel von True Detective.
Die ist schon angelaufen.
Aber gestern erst, glaube ich.
Die erste Folge,
ne?
Habe ich schon gesehen, ja. Mit Jodie Foster.
Ganz genau. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht so richtig begriffen, wo man sie überhaupt findet. Ist es auf Amazon oder?
Oh, da fragst du mir jetzt was. Kriegen wir raus.
Okay.
Habe ich vergessen.
Wie war die erste Folge?
Fantastisch. Rätselhaft, spannend, visuell toll. Es spielt ja alles im Eis und Schnee, ja. Und Jodie Foster, die endlich mal wieder zu sehen, ist sowieso wie Balsam. Wie 90er-Jahre-Balsam.
Ja, und wo wir von 90er-Jahre-Balsam sprechen, es gibt, glaube ich, noch an einem Abend Karten für ein Konzert von R. R ist eine französische Band, das sind die ohne die Motorradhelme. Und die spielen bei dem Konzert ihr allererstes Album nochmal komplett. Und
hier in Berlin oder wo wird das sein?
Ich glaube, es gibt Termine deutschlandweit. In Berlin ist, glaube ich, alles ausverkauft, aber einen Abend eben noch nicht.
Ah, gut zu wissen.
Und wer sich an die noch erinnert oder sie jetzt neu entdeckt, die haben auch damals für den ersten Film von Sofia Coppola einen wirklich fantastischen Soundtrack gemacht. Und das erste Album, das muss man sagen, war einigermaßen bahnbrechend. Und ich glaube, das ist so eigentlich das Konzert im Sommer, was man sehr gerne sehen will und hören will.
Ah, okay. Ach, das Konzert ist im Sommer, aber die Karten
kauft
man
ja. Also wenn sie jetzt nicht besorgt.
Ja. Aber wo Sofia Coppola, hast du Priscilla schon gesehen?
Nee, leider nicht.
Okay. Auch noch vielleicht was für die nächsten Wochen. Wie sieht's denn aus mit Streaming? Hast du was zu der Serie Feud gehört? Also da geht's drum, Truman Capote, der ja die reichen Society-Ladies in seinem Freundeskreis sammelte, wie andere Leute Briefmarken, ja, der dann irgendwann anfing, über sie zu schreiben und ihre Geheimnisse auszuplaudern, woraufhin ihn dann die Gesellschaft, die oberen 10.000 von New York verstoßen haben, für immer.
Ja, das ist eine furchtbare Geschichte eigentlich, weil Truman Capote, der natürlich, wie wir alle wissen, Frühstück bei Tiffany's geschrieben hat und danach den faktenbasierten Roman Kaltblütig und mit dem wirklich zu, das war ein Riesenbestseller in den späten 60ern, glaube ich, und wurde natürlich verfilmt, hat ihn noch viel berühmter gemacht, als er vorher war. Und danach, muss man sagen, fiel ihm nichts mehr ein. Und dann hat er das erste Kapitel von einem Buch in einer Zeitschrift veröffentlicht. Wo es halt um diese Society-Ladies ging. Und was er da gemacht hat, ist eigentlich wie jemand, der Briefmarken sammelt und irgendwann die ganze Briefmarkensammlung verbrennt. Und er tat dann noch so, als würde er das gar nicht verstehen, weil die hätten ja wissen müssen, dass er, wenn er mit ihnen Mittagessen geht und mit ihnen irgendwie oder sich ihre Geheimnisse erzählen lässt, dass sie wissen müssen, er ist Schriftsteller. Und er wird das ja alles benutzen.
Ja, ist das bei dir auch so, Adriano, wenn man mit dir essen geht?
Nee, das versuche ich nicht zu machen, weil ich habe über Truman Capote relativ viel gelesen und hatte immer das Gefühl, dass der das gemacht hat, weil er wusste, er zerstört sich selber damit.
Ja.
Und Für mich war dieses Schreiben von dem Roman, ich bin wirklich sehr gerne Journalist, aber als ich angefangen habe, diesen Roman zu schreiben, war ich, ging es mir psychisch auch gar nicht so besonders gut, weil mich hatte irgendwie so, ich habe das währenddessen gar nicht so richtig wahrgenommen, aber ich habe irgendwie hat mich Corona doch an der Stelle erwischt, die mich so ein bisschen im Inneren erschüttert hat. Und ich fühlte mich privat und beruflich irgendwie so ein bisschen ausgebrannt und ideenlos und so weiter. Und für mich war sozusagen etwas genuin Neues anfangen, etwas, was ich noch nie gemacht hatte, etwas, wo ich auch wusste, ich kann damit scheitern. Das war so ein bisschen wie, es gibt so eine alte Version von mir und die überschreibe ich jetzt.
Ja.
Das ist aber, glaube ich, ein ganz anderer Akt als diese Selbstsabotage, die Truman Capote damals betrieben hat,
ja.
Wo man eigentlich von außen betrachtet oder von heute betrachtet wusste, wenn er das macht, dann bleibt von ihm nichts übrig. Und so war es dann auch.
Ja. Genau, und das ist eben verfilmt worden, hat auch prima Kritiken bisher, läuft ab Ende Januar bei Disney. Feud heißt es, Capote versus The Swans. The Swans ist der Name dieser Society Ladies.
Also davon hatte ich natürlich gehört und das werde ich natürlich auf jeden Fall auch schauen.
Ja.
Und ich glaube, dann ist der Januar auch schon um, oder?
Naja.
Oder brauchst du noch einen Tipp?
Wenn man Haus auf Sizilien hat, geht man dann eigentlich noch Skilaufen, weil es läuft ja auch an The Palace. Von Roman Polanski, das in Gstaad spielt.
Ich bin seit vielen, vielen Jahren nicht mehr Skilaufen gegangen.
Okay.
Und nicht mehr dein ich weiß Thema. Nicht, ob das ein Fehler war.
Wasserski ist jetzt dein Ding.
Jetzt nur noch Wasserski, genau. Nee, es gibt eine Sache, die ich neulich gesehen habe, die mich fasziniert hat. Und zwar das Klavierduo Lukas und Arthur Jussen. Hast du von denen schon mal gehört?
Nein.
Also die sehen aus wie so zwei so Zauberer-Lehrlinge aus Las Vegas oder auch wie zwei Influencer, aber sind zwei junge, blonde Pianisten aus Hilversum und die spielen halt immer im Duett. Und die treten im Februar im Kammermusiksaal der Philharmonie auf, spielen dann eben so ein bisschen Gassenhauer
Best of,
also Rachmaninoff,
Best of
Mozart.
Classic.
Ja, aber das ist schon, glaube ich, so musikalisch ziemlich ernst zu nehmen.
Ja, nicht wie André Rieu.
Nein, überhaupt nicht. Nee. Und Klavierduette sind ja was wirklich Schönes, muss man sagen. Und die beiden sind aber auch so in Social Media total aktiv und sehen auf so eine leicht neue Art, sehen die auch gut aus.
Ja.
Das Konzert ist schon ausverkauft. Auch da ist es ja immer so, man kann sich ja da vorstellen und dann so die Schwarzmarktkarten kaufen oder gucken, ob man sich noch irgendwie reinsneaken kann.
Ja.
Und wenn nicht, guckt man sich die beiden mal auf YouTube an. Das ist schon ganz amüsant.
Oder man kauft sie total überteuert bei eBay, die Karten. Das gibt's
das geht ja also. Immer.
Ja. Adriano, das waren sehr schöne Tipps. Ich würde sagen, so ist der Januar dann auch schnell rum. Ich wünsche dir alles, alles Gute für dein tolles Buch.
Vielen Dank und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gern.
Das war der Harper's Bazaar Podkalender im Januar. Adrianos Tipps könnt ihr noch einmal nachlesen in unseren Shownotes. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns wieder im Februar auf harpersbazaar.de und überall, wo es Podcasts gibt.